ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Diesen Podcast gibt es ja alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und heute blicken wir schon ein bisschen in den Herbst, denn Martina, der beginnt ja bald.
Ja, ich fange gleich an zu weinen. Nein, ich mag den Herbst. Ist mir nur blöd, dass danach der Winter kommt. Aber Wahnsinn, wie schnell doch die Zeit vergangen ist und dabei sind meine Tomaten noch gar nicht rot. Unmengen an Tomaten hängen an den Pflanzen, aber sie sind leider alle grün. Deshalb hoffe ich darauf, dass wir noch ein bisschen Sommer haben. Genau, aber es geht heute um den Herbst, was man da noch so alles pflanzen kann. Aber bevor es um dieses Thema geht, wollen wir euch nochmal einen kurzen Rückblick geben auf das, was bisher in unseren Beeten passiert ist in der Vergangenheit. Denn wir mussten auch außerhalb unserer Podcast-Aufnahmen da ein bisschen rumwerkeln. Die Kartoffeln sind rausgekommen, die Ernte war gut, aber nicht so gut wie im vergangenen Jahr, ne Ralf?
Nee, da hatten wir doch jeweils auch drei verschiedene Pflanzkartoffeln gesetzt und hatten, ich würde mal sagen, 5, 6, 7 Kilo und diesmal maximal die Hälfte.
Ich würde auch sagen, so 2 Kilo. Auf jeden Fall haben wir sie wieder verschenkt und ich habe endlich die rote Beete vereinzelt. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt, dass das noch klappt. Ja, ein paar Tomaten ernten wir in dem Beet auf jeden Fall noch und wir haben die Bohnen geerntet. Das ist so das, was passiert ist, oder?
Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist die Bilanz.
Ach so, doch, und wir hatten ja unseren Kürbis und auch die einzige Kürbisfrucht, die wir hatten, ist einer Schnecke zum Opfer gefallen.
Na, Hauptsache, der hat's geschmeckt.
Ja, Glückwunsch. Gut, dann schauen wir auf unser heutiges Thema. Es geht um Stauden, um bunte Stauden. Und deshalb sind wir wieder unterwegs für euch und zwar in der Staudengärtnerei Junge in Hameln im Weserbergland. Und hier sprechen wir jetzt mit der Gärtnerin Annette Rating-Ostermeier. Schön, dass wir da sind. Und vielleicht sollten wir es auch noch vorstellen. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR.
Und mein Name ist Ralf Walter. Ich bin auch Redakteur beim NDR. Ja, und Annette steht vor uns. Annette, es ist ein herrlicher Tag, nicht? Also die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Wir sind umringt von Pflanzen. Was kann es Schöneres geben?
Erstmal guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns natürlich auch.
Das Wetter haben wir extra bestellt für euch.
Okay, dann kommen wir hier öfter her.
Ja, wenn wir dann immer so ein Wetter haben, auf jeden Fall.
Gut, wir wollen ja schauen auf Stauden, die bald im Herbst ihre Blätter bunt verfärben. Also so ein bisschen Indian Summer Feeling bringen zu uns hier in Niedersachsen oder auch wo immer in der Welt diese Pflanzen gepflanzt werden. Und stehen jetzt hier zu Beginn vor den Bergenien. Annette, was zeichnet die so aus? Was macht die so fantastisch geeignet für den Herbst?
Also die Bergenie ist ja eine Pflanze, die wir ja schon sehr, sehr, sehr lange in den Gärten verwenden. Manche sagen, sie wären so ein bisschen altmodisch. Das hängt aber immer davon ab, wie man sie verwendet. Sie sind ja zunächst erstmal auch immer grün, sie sind ganzrandig, sind sehr variabel einsetzbar und sie haben auch zum Teil eine sehr schöne rötliche Herbstfärbung. Wir stehen hier vor der Sorte Eroica, die wird so ungefähr 40 cm hoch, hat teilweise auch rötliche Blattunterseiten und auch eine sehr interessante Blüte. Es gibt noch viele andere Sorten, zum Beispiel Herbstblüte, die im April, Mai blüht und auch tatsächlich im Herbst nochmal eine Nachblüte schiebt. Also alles insgesamt interessante Dinge.
Sehr schön. Und welche Staude nehmen wir uns als nächste vor?
Die Dreiblattspiere. Was hat es denn damit auf sich?
Gelenia trifoliata, die Dreiblattspiere, ist einer meiner Lieblinge. Es ist eine Pflanze, die man in England auch ganz, ganz gerne in diesen Mixed Borders pflanzt. Bei uns ist die für den halbschattigen bis sonnigen Standort gut geeignet. Und das Interessante sind wunderbare kleine Blütchen im Mai, Juni. Und der Clou kommt dann mit der Herbstfärbung, die dann so rötlich-orange wird. Die Pflanze braucht etwas, bis sie in die Pötte kommt, ist aber umso schöner.
Wir sind gerade schon an einer fetten Henne vorbeigekommen. Die habe ich auch gerade erst in den Garten gepflanzt. Das heißt, was habe ich denn da zu erwarten im Herbst?
Ja, also Fetthenne oder Fetthenne genannt, fette Henne, Sedium Telephium, Sorte Herbstfreude, kennen ganz, ganz viele Menschen, weil die gibt es auch schon seit wirklich 50, 60 Jahren mindestens in den Gärten. Ja, was macht die Fetthenne aus? Sie hat einen relativ starken Stiel, bekommt eine rötliche Herbstfärbung. Die Blüten färben auch von rosarot bis in den bräunlichen Farbtöne. Und das Tolle ist, dass man sie im Winter einfach auch als Strukturgeber im Garten nicht missen sollte. Die Insekten freut es auch. Wir haben hier Herbstfreude. Ich erinnere an die Sorte Matrona, die ist tatsächlich ganzjährig rot, auch eine ganz, ganz schicke Sorte. Karfunkelstein, sagt der Name auch schon, der Rückschluss auf vielleicht etwas Rötliches. Oder auch die Art Ruprechtii, die bleibt etwas kleiner, nur auf 40 cm. Allesamt auch Hungerkünstler, also Pflanzen, die es auch eher mager mögen, volle Sonne und auch gerade die kleineren sind auch für Balkonkästen gut geeignet.
Also, da hast du was Gutes ausgewählt.
Ja, nur das Problem mit der vollen Sonne, aber ich glaube, sie schlägt sich gerade noch ganz in Ordnung an ihrem Standort.
Gut, dann die nächste auf unserer Liste, jedenfalls auf meiner Liste, der Röhrenstern. Was macht den denn so schön?
Ja, also der Röhrenstern, Amsonia. Amsonia, Tabernae montanae oder Ruprechtii sind Pflanzen, die viele Leute gar nicht kennen. Es ist eine Pflanze, die aus der USA kommt. Sie hat kleine, nadelige Blättchen, die rund um den Stängel angeordnet sind. Eine blaue Blüte und der Clou ist eine wunderschöne, wirklich quitte, gelbe Herbstfärbung. Auch die Amsonie ist eine Pflanze, da muss man Geduld mit haben. Sie ist nicht im ersten Jahr schon zu 100%ig prächtig, aber nach 2-3 Jahren entwickelt sie sich hervorragend. Kennen viele Leute nicht, sollte man mal probieren.
Röhrenstern, wäre das auch was für dich, Martina? Du hast ja unendlich viel Platz bei dir, glaube ich.
Nee, habe ich ja leider nicht. Ich pflanze einfach nur mal wild durch die Gegend. Und mein Problem wäre, glaube ich, das mit der Geduld. Wenn ich was pflanze, dann soll es auch gleich schön sein. Auch wenn ich weiß, dass es sich lohnt.
Gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten.
Ralf, du kannst sie in deinen Garten pflanzen. Jedes Jahr schickst du mal ein Foto und dann gucken wir, wie das Ding in 3 Jahren aussieht.
Ja, das wäre auch eine Idee. Müssen wir mal überlegen. Gut, der Perückenstrauch. Annette, was macht den so wertvoll für den herbstlichen Garten? Wahrscheinlich hat er auch eine tolle Färbung. So, da ist er.
Also Perückensträucher gibt es ja zahlreiche Sorten auch. Die meisten kennen den Cotinus in der dunklen Form, in der dunklen Ausfärbung. Ich möchte jetzt mal hinweisen auf einen Perückenstrauch mit einem grünen, bläulichen Blatt, zeichnet wunderbar die Blattnerven nach und dieser Strauch bekommt tatsächlich auch eine wunderschöne orange-rote Herbstfärbung. Er wird nicht gar so hoch, das finde ich auch mal interessant, lässt sich auch gut schneiden. Die Blüten erinnern ja so ein bisschen an Zuckerwatte. Im sonnigen bis halbschattigen Bereich ist es so, dass er wirklich wunderbar wächst. Vielleicht noch die Anmerkung, die allermeisten Pflanzen färben ja richtig gut aus, wenn sie in der Sonne stehen. Nur so als kleiner Hinweis.
Gut, Sonne brauchen wir ja auch.
Dann färbe ich auch gut aus, ja.
Kann man doch sehr gut sehen, wie die Sonne die Blattnervatur sichtbar macht. Finde ich hochästhetisch.
Ja, also der hat schon was. Der Perückenstrauch. Und ich habe gelesen, ich habe ja nicht alles natürlich in meinem eigenen Garten und bei uns in den Beeten. Am Funkhaus haben wir schon gar keine Stauden so für die Herbstfärbung. Aber da könnte man auch mal überlegen, ob wir da noch mal was hinsetzen. Der Federbuschstrauch, das habe ich gelesen. Der soll auch sehr interessant aussehen.
In der Tat, das ist so. Federbuschstrauch Frutagilla major, von dem reden wir jetzt, ist eine Pflanze, die auch eine tolle Herbstfärbung hat. Aber interessant ist im Mai, Juni die Blüte, weiß nämlich, so büschelförmig, walzenförmig und es ist eine ganz besonders gute Insektenweide und der Strauch duftet nach Honig.
Das klingt gut, aber dann müsste man jetzt wieder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr warten. Aber im Herbst ist er dann ja auch ganz schön.
Genau so ist es und Gärtnern heißt ja auch Geduld aufbringen.
Ja gut, deshalb ist es mein neues Hobby, damit ich so ein bisschen an mir arbeiten kann, an meiner Ungeduld.
Ja, das muss man manchmal, aber es hilft am Ende. So, du zeigst schon auf den nächsten.
Ja, ich zeige auf das Pfaffenhütchen. Euonymus alatus oder Euonymus alatus compactus. Das Pfaffenhütchen zeigt ja jetzt auch schon ein richtig, richtig gritzrotes Blatt, wie ich es jetzt gerade da sehe. Das Pfaffenhütchen hat Korkleisten, also bildet so verkorkte Lentizellen aus, sodass es auch im blattlosen Zustand interessant aussieht. Und die Herbstfärbung ist, wie ich wiederhole mich, wirklich gritzrot. Etwas, was langsam wächst, was auch in kleinen Gärten Zugang finden könnte. Und auch gerade mit der Herbstfärbung ein Burner.
Tatsächlich, an der einen Pflanze ist ein knallrotes Blatt. Aber auch das Blatt ist so rot, also wenn man sich rot vorstellen müsste, genau so rot ist es. Aber auch nur eins.
Der Storchschnabel, auch ein Liebling von Martina, glaube ich.
Ja, ich habe schon herausgefunden, dass es sehr viele verschiedene Sorten davon gibt. Und eine blüht immer noch.
Hier haben wir eine ganze Menge Storchschnabel oder Schnäbel. Martina, welcher gefällt dir am besten?
Mir gefallen ja immer die, die noch blühen. Und da hinten war so ein schöner Lila, ne? Aber die sind jetzt auch schön, weil sie haben jetzt schon rote Blätter.
Ja, die passen nämlich wunderbar zu unserem Thema, Herbstfärber.
Wir stehen hier gerade vor dem Cambridge-Deutschschnabel Geranium Cantabrigense in unterschiedlichen Sorten. Es gibt übrigens auch eine, das ist die Sorte Berggarten, auch aus dem Berggarten selektiert. Und auch die hat eine richtig flammend rote Herbstfärbung. Das ist ein toller Bodendecker, der sehr viele Standorte gut besiedeln kann. Im halbschattigen bis auch gar im sonnigen Bereich, da muss der Boden allerdings auch feucht genug sein. Dann klappt das mit dem auch.
Und für den Balkonkasten oder Kübel?
Ja, kann man genauso machen als Unterpflanzung von einem kleineren Gehölz. Ohne weiteres gut machbar.
Sehr schön. Storchschnabel. Cambridge Storchschnabel.
Wenn wir jetzt hier die ganze Zeit über Stauden im Herbst sprechen, muss ich mit den Stauden denn jetzt am Ende des Sommers eigentlich irgendwas machen? Muss ich die runterschneiden oder lasse ich die jetzt einfach, wie sie sind, damit sie sich ja auch noch färben können?
Wenn sie färben sollen, da dürftest du sie natürlich nicht runterschneiden. Also grundsätzlich sollte man so wenig wie möglichst im Herbst schneiden. Ich mache das in der Regel im Frühjahr. Es gibt viele, viele Gründe dafür. Da kommen wir bestimmt auch noch zu dem Thema.
Genau, das machen wir noch. Wir stehen jetzt vor der Bleiwurz.
Richtig, wir stehen vor der Bleiwurz, Ceratostigma plumbagioides, also Plumbago Blei. Der Rückschluss ist hier sehr auffällig. Ja, die Pflanze ist wunderbar und sehr, sehr konkurrenzstark. Was man bei ihr sagen muss, sie treibt spät aus, aber dafür bleibt sie sehr, sehr lange sichtbar in den Gärten. Und sie hat eine wunderbare rötliche Herbstfärbung und gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, August, Oktober, sehr, sehr schöne kleine enzianblaue Blütchen. Ich sagte schon, konkurrenzstark, also sie bildet kurze Ausläufer. Man kann sie wunderbar auch mit Blumenzwiebeln kombinieren und, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, sie ist auch wahnsinnig trockenresistent. Also meine hat tatsächlich auch in den heißen Sommern keinen Schluck Wasser bekommen und hat das wunderbar mitgemacht.
Und endlich mal eine Staude, da ist auch eine Blüte dran, Martina.
Ich wollte es gerade sagen. Und sie blüht auch noch. Also sie hat ganz schöne, nach außen so rötlich färbende Blätter und sie blüht immer noch blau. Und sie blüht offenbar ja auch bis Oktober noch.
Ja, es ist also eine Pflanze, die spät in die Strümpfe kommt, aber desto länger uns erfreut.
Verschönert uns den Herbst so ein bisschen, nicht?
Tröstet ein bisschen, ja. Nee, die finde ich wirklich sehr schön.
Was bei mir im Garten auch steht, das ist die Lampionblume. Und die finde ich ja eigentlich wunderschön. Und die färbt ja auch toll im Herbst.
Ganz genau so ist es. Die Lampionblume wird auch sehr gerne nachgefragt für Leute, die basteln. Weil die Hüllblätter sind ja diese leuchtend orange-roten Lampions, die jetzt im Herbst also so richtig Farbe in den Garten bringen. Die Pflanze mag es sonnig bis halbschattig, ist aber relativ ausbreitungsstark. Also man sollte da schon eine ruhige Ecke haben, wo sie auch wachsen darf, damit man auch die Lampions ernten kann. Im Übrigen kann man auch wunderbare Kränze damit fabrizieren. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch Leute, die basteln da kleine LED-Lämpchen rein. Also es gibt da viele, viele Möglichkeiten, sie einzusetzen. Oder man packt sie einfach in eine Vase und lässt sie trocknen. Man hat aber über viele Jahre dann auch Freude daran.
Sehr schön.
Also Ralf, ich sehe dich zu Hause an der Werkbank kleine LED-Lichtchen in deine Lampions da rein. Fusseln und dann kannst du das mitbringen und dann hängen wir es im Studio auf.
Ja, das hast du dir so gedacht. Also muss ich, ja, gerne, Martina.
Doch, das ist die Alles-Möhre-Challenge, bitte.
Ja, ich werde mal gucken, dass ich so eine kleine Leuchtkette kriege und dann bastle ich da was drumrum, okay?
Ja, ich habe was gesagt, Opa, ja.
Doch, ich finde das immer super, diese Inspiration, und dann muss man das auch mal ausprobieren.
Ja, Mann, muss das dann ausprobieren, ja, toll.
Ich habe den ja nicht im Garten, diesen Strauch.
Okay, gemacht.
So, wir streichen hier die ganze Zeit quasi von einem Ort zum anderen in der Gärtnerei, um über die Pflanzen zu sprechen. Und jetzt sind wir an einer besonderen Hortensienart, die auch noch super blüht in Weiß und Rosa. Und einige Blüten färben aber auch von, weiß ich nicht, Weiß, Hellgelb Richtung Rosa. Was passiert denn eigentlich mit Hortensien oder mit diesen Hortensien im Herbst?
Ja, du hast das richtig beschrieben. Wir stehen hier vor den Rispenhortensien, Hydrangea paniculata in Sorten. Und manche färben von denen tatsächlich vom Lindgrün, Weiß bis in Rosa-Rotfarbtöne. Es gibt hier zum Beispiel die Sorte Pink Diamond, die hast du gerade im Visier. Die blüht tatsächlich jetzt auch schon und bekommt diese kräftigen Rosa-Farbtöne. Sowas ist interessant, wenn man Gartenbereiche hat, die sonnig sind, weil die Rispenhortensien vertragen deutlich viel mehr Sonne als die Bauernhortensien. Die Bauernhortensien haben wir in den letzten Sommern sehr, sehr, sehr stark gelitten. Sowas kann man übrigens auch sehr gut in Kübel pflanzen. Da gibt es auch kleinere Sorten, Bobo oder Little Lime, wie man auch sehr gut auf dem Balkon halten kann.
Klingt auf jeden Fall interessant und ich finde sie sogar noch ein bisschen schöner als diese normalen Hortensien.
Als die Bauernhortensien?
Als die Bauernhortensien, ja, weil sie so wirklich so, sie laufen ja so ein bisschen spitz zu und ist so eine wahnsinnig große Blüte einfach, ne?
Dann gehen wir jetzt bitte doch gleich nochmal Herzenswunsch von mir zu einer ganz anderen Hortensienart.
Oh weia, da sind wir aber gespannt.
So, hier stehen wir vor den Eichblatthortensien, die es auch schattig mögen. Auch eine Pflanze, die je älter, desto schöner wird. Eichblatt, man sieht es schon entfernt an den Blättern. Und die haben eine wunderschöne Blüte in Weiß. Gibt unterschiedliche Sorten. Ich sprach von Snow Queen. Und man sieht es auch hier schon, die Blätter beginnen hier auch schon zu färben. Also auch mal was, was man im schattigen Bereich sehr, sehr gut pflanzen kann.
Und da wären wir gar nicht drauf gekommen, dass das eine Hortensie ist, was, Martina?
Nee.
Ja, du oder du schon?
wäre ich nicht. Sie blüht aber nicht mehr.
Nein, das sind ja hier auch kleinere Pflanzen, die sind noch zu jung, denen musst du noch ein bisschen Zeit gönnen.
Ah, da sind wir wieder beim Thema. Genau. Zeit.
Aber durchaus interessant, ne, mit diesen Blättern, die wie Eichenblätter aussehen.
Das ist eine Pflanze, die braucht Entwicklungszeit und wirklich, ich wiederhole mich nochmal, je älter, desto schöner. Also wirklich tolle Pflanzengestalten.
So, jetzt knattert im Hintergrund, vielleicht hört man so ein bisschen der Rasenmäher auch. Und wir stehen vor ja, den Blattschmuckstauden schlechthin, würde ich mal sagen.
Ja, da stehen mich hier völlig mit dir überein. Die Funkien werden gepflanzt wegen der Blätter und nicht wegen der Blüten. Es gibt über 2000 oder fast sogar 3000 Arten und Sorten. Was macht die Pflanze so reizvoll? Funkien mögen es halbschattig bis schattig. Es gibt auch welche, die mit der Sonne klarkommen. Und nachdem sie eben ihr Soll erfüllt haben und sich zurückziehen oder bevor das passiert, werden sie in der Regel gelb. Also bekommen eine gelbliche Herbstfärbung. Wir stehen hier gerade vor der Sorte Devon Green. Die ist tatsächlich mal nur grün, finde ich aber interessant, wenn man mehrere Funkien pflanzt, braucht man immer noch mal so einen ruhigen Punkt dazwischen, deshalb auch gerne etwas glänzend Grünes zwischen den gelbrandigen oder weißrandigen etc. pp. Und ja gesagt, diese gelben Farbtöne, die die Funkien hervorbringen, passen einfach auch wunderbar in den herbstlichen Garten.
Also da kann ich mir ja, wenn ich die entsprechenden Stauden mir auswähle, so einen richtig regenbogenbunten Garten gestalten, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen dahin geht's.
Ja, bei den Funkien oder bei den Schattenstauden ist es ja nicht wirklich das ganz flammende Rot und diese ganz flammenden Farben, die man hat. Es sind mehr so die dezenteren Farbtöne, aber die Bandbreite ist unheimlich groß und man kann gestalterisch sie wahnsinnig gut einsetzen. Ich plädiere ja auch immer dafür, dass man nicht nur auf die Blüten achtet, sondern eben auch auf die Blattstrukturen. Und da kann man natürlich sehr, sehr gute Kontraste zaubern, indem man etwas ganz randig zu etwas fein ziselierten pflanzt. Da komme ich auch gleich zu der nächsten Pflanze, die ich euch vorstellen möchte, nämlich den kleinen Zwerggeißbart. Also da kann man wunderbare Pflanzenbilder zaubern. Und ich sage unseren Kunden immer, wären Sie kreativ, haben Sie keine Angst vor Fehler, sondern machen Sie einfach.
Ja, da sind wir genau richtig. Ne? Mit Fehlern können wir auch was machen, oder?
Ich probiere auch ganz viel aus und pflanze auch eben aus Mangel an dem passenden Platz Pflanzen, die vielleicht eigentlich mehr Sonne bräuchten, in Schatten und dann blühen sie nicht so schön, aber oft überleben sie trotzdem, blühen halt nicht so kräftig.
Vielleicht kleiner Tipp von mir, Martina. Jede Pflanze hat ja eine Standortamplitude, also einen Bereich, in dem sie im Optimum gut wächst. Und ich vergleiche das immer mit einem Fächer. Es gibt Pflanzen, da kann man den Fächer aufbreiten. Das sind die Allrounder, die können fast alles. Und es gibt aber diese feinen, kleinen Pflänzchen, die sind sehr speziell und die brauchen dann zum Beispiel vom pH-Wert eher einen sauren Boden oder mögen keine Konkurrenz von anderen Pflanzen. Das muss man einfach berücksichtigen. Und wenn man sich mit diesen Gegebenheiten auseinandergesetzt hat, seinen Standort im Garten gut bewerten kann, kann man ganz, ganz viel selbst rausbekommen. Und ich ziehe immer meinen Hut vor den Autodidakten. Da haben wir hier so einige wirklich tolle Leute, die mit einer guten Beobachtungsgabe ganz, ganz viel rausfinden. Und wenn die kommen und mir freudestrahlend erzählen, was sie probiert haben und was klappt und die ich also auch über Jahre dann quasi begleiten kann, das ist einfach das, was diesen Arbeitsplatz für mich einfach so wertvoll und so beglückend auch macht.
Gut, es ist noch viel mehr als Sonne, Halbschatten, Schatten. Es ist dann auch noch Bodenqualität und wahrscheinlich auch, wie fest ist der, was kommt da drunter? Ist es nach 10 Zentimetern steinig oder wird sandig oder so, ne?
Ganz genau. Und deshalb plädieren wir ja auch dafür, dass die Leute sich in einen Fachbetrieb geben, in dem sie auch eine vernünftige Beratung erwarten dürfen.
So, einer deiner Favoriten, Annette.
Ja, ich sprach ja eben gerade schon kurz über den kleinen Zwerg Geißbart, den Aruncus etusifolius. Viele Leute kennen bestimmt den großen Bruder, den Aruncus dioicus. Der wird fast 2 Meter hoch, kann 100 Jahre an einer Stelle stehen und ist so ein Zeiger von ganz alt eingewachsenen Gartensituationen und Parkanlagen. Ich rede jetzt von dem Kleinen, von der kleinen Schwester, dem Zwerggeißbart. Der hat eine Höhe von ungefähr 30 cm, hat so einen halbkugeligen Aufbau, hat auch diese weißen Blütenrispen im Mai, Juni. Und jetzt kommt's, diese Pflanze hat auch eine tolle Herbstfärbung. Das ist das Interessante daran. Eigentlich wird sie per se halbschattig gepflanzt, aber sie schafft auch die Sonne und sie ist sogar erstaunlich trockenheitsunempfindlich. Und je sonniger sie steht, desto besser färbt sie halt auch aus. Ich finde, das ist was ganz Tolles, wenn man kleine Sträußchen binden möchte, so kleine Handsträußchen. Da brauche ich immer diese zarten, ziselierten Blättchen. Und das ist etwas, was zum Beispiel auch zu Funkien wunderbar passt.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also, ne? Zwerggeißbart.
Genau, weil die Funkien sind ja so von ihrer Blattform relativ, soll man das sagen, harmonisch. Ist ein Blatt so, ne? Ist ein Blatt und die sind fein ziseliert, also schöne Ergänzung.
Ja, man kann tolle Gartensituationen schaffen mit den richtigen Pflanzen, wenn es geht, auch an der richtigen Stelle. So, Gräser, Annette, wir wollten nochmal bei den Gräsern gucken. So, und wo ist Martina geblieben? Wo ist Martina? Sie hat sich nochmal in die Stauden da richtig so reingekniet und guckt nochmal aus einer anderen Perspektive. Und jetzt stehen wir hier gleich vor ganz, ganz vielen Gräsern, hohe, nicht so hohe, grüne, rötlich verfärbte. Und wir fangen an mit der Rutenhirse.
Genau, wir fangen an mit der Rutenhirse und zwar mit der Sorte Panicum virgatum Northwind. Weshalb denn die? Ja, da bin ich also ein ganz großer Fan davon, weil diese Pflanze von ihrem Habitus eigentlich wie so ein kleiner Zinnsoldat ist. Und das Tolle ist, dass sie auch bei Wind und Wetter nicht umweht. Gut, wenn Schneelast drauf liegt, dann klar, aber ansonsten hält die ganz, ganz viel aus. Von der Höhe wird sie so gut schulterhoch, 1,60 Meter auf jeden Fall. Sie hat ja jetzt schon ihre Blütenrispen geschoben und dieses grüne Laub wird dann ersetzt durch richtig gelbe Herbstfärbung. Und das passt auch auf kleine Gartensituationen, an Wegen. Und bitte, bitte nicht runterschneiden im Winter, sondern bitte erst im Frühjahr.
Genau.
Und daneben steht direkt das japanische Blutgras. Und das ist jetzt schon rötlich gefärbt. Also die Blattspitzen sind rot und dazwischen sieht man natürlich auch noch grün. Aber ist das so die Färbung, die das Gras immer hat oder ist das jetzt auch schon ein Herbstanzeiger?
Ja, Martina, dazu kann ich dir eindeutig sagen, dass das Gras immer so aussieht. Das kommt im Frühjahr dann wieder aus dem Boden raus und hat immer diese rötlichen Blattspitzen. Größe ungefähr Höhe 40 cm, macht kurze Ausläufer, ist aber duldsam und sieht auch wunderbar aus zu, ja, in Gartensituationen an Steinen auch angelehnt. Ich habe es selbst kombiniert mit einem kleinen Schleierkraut, dem Rosenschleier und das wabert so über eine Steinkante, Natursteinmauer hinüber und davor dieses Imperata Red Baron heißt die Sorte und das macht einfach Lust auf Meer und Lust auf Herbst.
Und wenn du sagst, im Herbst nicht runterschneiden, das heißt, dann sollte man das, wenn es kälter wird, vielleicht ein bisschen zusammenbinden oder auch nicht?
Also hier bei dem Imperator braucht man das überhaupt nicht zu tun. Das bleibt ja nur 40 Zentimeter. Und selbst hier das Panicum Northwind, von dem wir dann zuvor berichteten, das lasse ich in meinem Garten auch komplett so stehen. Das schafft das auch. Es gibt natürlich China-Schiff-Sorten, die größer werden. Die sollte man schon zusammenbinden. Oder auch das Pampasgras, da darf das Wasser nicht reinlaufen. Da sollte man es zusammenbinden.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Schneiden sind, was mache ich denn überhaupt mit meinen Stauden Richtung Herbst, Winter?
Ja, das ist immer wieder die große Glaubensfrage und da gibt es einen ganz einfachen Tipp und Rat. Bitte nichts runterschneiden, denn alles, was an der Pflanze verbleibt, ist ja gleichzeitig erstmal Winterschutz, ne? Wenn wir mal stärkere Fröste bekommen. Und außerdem ist es so, dass diese ganzen Höhlungen in Röhren von Gräsern und so weiter ja auch Überwinterungshabitate für zahlreiche Insekten sind. Und die muss man ja nicht dann stören. Und deshalb bleibt bei mir im Garten nahezu alles stehen. Es gibt wunderbare Pflanzen mit einem tollen Winteraspekt. Ich erinnere da an das Brandkraut Flumis russeliana. Das hat ja diese puscheligen gelben Blütenstände auf einem vierkantigen, verholzten Stängel. Und es gibt für mich nichts Ästhetischeres, als bei Raureif oder Schnee diese Püschelchen mir anzuschauen. Also bitte stehen lassen.
Genau, und so mancher Samenstand ist ja auch noch ein bisschen Vogelfutter, ne? Also, und man spart sich Arbeit.
Das ist richtig, das stimmt.
Naja, und es geht ja auch darum, dass wir sagen, dass wir ja den Kreislauf begünstigen wollen, und in der Natur wird auch nichts weggehakt und weggekehrt. Alles, was liegen bleibt, dient ja auch der Humifizierung, und wir wollen ja auch diesen Kreislauf weiterhin unterstützen. Ja, das ist sicherlich auch so ein bisschen eine Generationssache, wer wie was macht. Aber wenn man den Leuten nochmal gut zuredet, viele merken auch, dass tatsächlich auch der Boden feinkrümeliger wird, nicht mehr so zuklatscht, wenn es regnet. Und das hat eben was damit zu tun, dass Humusstoffe in den Boden gelangen.
Und du bist ja auch öfter im Wald unterwegs. Da hast du ja auch, glaube ich, noch niemanden gesehen, der da die Blätter zusammenhakt und wegbringt, oder?
Da habe ich aber auch selten Stauden gesehen.
Ja, aber von den Bäumen fallen ja auch mal Blätter runter.
Ja, das ist richtig.
Okay, dann haben wir noch ein Gras, ein schönes. Mhm. Haben wir gar nicht so weit entfernt, 3 Meter. Ja, wo ist es denn hingelaufen? Noch weiter, noch mehr Gräser hier. So, hier sind wir mitten in Gräsern. Also sieht man uns noch von draußen? Ja, so ein bisschen, aber so zur Hälfte sind wir verschollen.
So, also hier stehen wir vor einem Chinaschilf, und zwar vor der Sorte Miscanthus sinensis Ghana. Für einen Chinaschilf eher relativ untypisch, weil es nämlich keinen schneidigen Blattrand hat. Wenn ich da so lang fahre, bleibt es weich. Das ist auch für die Bearbeitung interessant. Und dieses Chinaschilf Ghana hat einfach eine ganz tolle rote Herbstfärbung und passt ja auch zu Großstauden wunderbar. Und auch damit kann man tolle farbliche Akzente setzen.
Ja, und ich finde ja immer Gräser, gerade auch die höheren, die machen den Wind so deutlich, ne? Also wenn die sich so hin und her wiegen und machen das so eine halbe Stunde, man guckt da entspannt zu, dann kann man so richtig abschalten.
Ich wollte gerade sagen, bist du schon eingeschlafen, ne?
Könnte passieren, ja.
Aber was du gerade sagst, Ralf, ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir Pflanzen haben, die als Weichzeichner dienen. Also bei Gräsern sage ich immer, sie nehmen die Dynamik des Windes mit. Und gerade wenn man sehr architektonisch gebaut hat oder sehr viel Stein im Garten verbaut hat, ist es ja wichtig, dass die Pflanzen das Ganze wieder in Anführungszeichen aufbrechen. Und auch dafür sind Gräser natürlich wunderbar geeignet.
Bei gefärbten Blättern denkt man an Bäume. Was ist denn da so dein Lieblingsgewächs vielleicht?
Wir stehen hier vor einem Eisenholzbaum, einer Parotia persica. Die gehört zu den Hamamelis-Gewächsen. Also Hamamelis, Zaubernuss, kennen wir ja auch alle. Gibt es auch zum Beispiel die Sorte Vestastede, die sehr, sehr gut duftet. Toller Frühblüher. Also was macht den Eisenholzbaum für mich so wertvoll? Er hat also überhaupt keine Krankheiten. Er wächst eher so wie ein Großstauch, wird bis zu 7 Meter hoch, wird auch breit und hat eine lang anhaltende Herbstfärbung, wirklich manchmal bis in den Januar hinein, und geht über Kupfer, geht in diese blutrote Richtung, teilweise auch von den Blatträndern kommt. Also ich habe auch so ein Exemplar im Garten und ich finde es wirklich gestalterisch sehr, sehr gut einsetzbar. Im Übrigen vielleicht noch zu sagen, die Blüten sind ganz klein und unscheinbar, nämlich teilweise im Januar, Februar schon, kleine purpurfarbene Blütchen, die auch sogar duften, und auch da gehen natürlich schon die Insekten dran.
Wenn du sagst, der bleibt bis Januar gefärbt, das heißt, der verliert seine Blätter nicht?
Der verliert die Blätter aber relativ spät.
Okay, das klingt jetzt hier so, als wäre der relativ groß. Hast du auch was im Angebot für den etwas kleineren Garten?
Ja, das habe ich. Ich denke da zum Beispiel an Sorten vom Liquidamba, vom Amberbaum. Den kennen ja viele Leute auch, mit dem eher ahornähnlichen Blatt. Liquidamba styraciflua, zum Beispiel gibt es die Sorte Gumball. Das ist eine Veredelung, die relativ klein bleibt. Die hat eine Krone, die man auch mal schneiden kann, wenn es nicht anders geht. Und der hat auch eine ganz, ganz tolle rote Herbstfärbung. Sowas passt auch für kleinräumige Gartensituationen oder vielleicht auch in einen großen Kübel. Des Weiteren fällt mir natürlich sofort der Ginkgo ein. Ginkgo biloba ist ja auch ein veritabler großer Baum. Übrigens auch getrennt geschlechtlich zweihäusig. Es gibt die Männchen und die Weibchen. So, und ich rede jetzt aber von den kleineren, nämlich von der Sorte Troll oder Mariken. Auch die gibt es veredelt auf einem kleinen Stamm, und auch sowas passt auf einen Balkon und in einen großen Kübel.
Und mich leuchtet gerade so ein Gehölz an, wenn ich hier da durchgucke, da auf der anderen Seite, da sind schon so ganz viele rote Blättchen dran. Essigbaum?
Ja, das ist ein Essigbaum. Essigbaum, Rus typhina, ist ja relativ verschrien, weil der Rus typhina, der ganz normale, macht ja Ausläufer wie nichts Gutes. Es gibt aber mittlerweile auch eine Sorte, die soll da etwas duldsamer sein. Aber wenn ich sowas in einen Garten pflanzen würde, würde ich persönlich immer zur Sicherheit tatsächlich auch noch eine Wurzelschutzsperre drumherum setzen, damit das Gehölz nicht durch den Garten vagabundiert.
Hier ist in einem größeren Kübel ja auch ein schönes Gehölz. Viele grüne Blätter, aber das ändert sich noch.
Ja, ganz genau. Das ist jetzt wirklich ein Herzenswunsch von mir. Da habe ich ein großes Anliegen. Wir stehen vor der Kornellkirsche, Cornus Mars. Weshalb ist die Pflanze mir so wichtig? In erster Linie deshalb, weil sie eine der frühesten Bienenweidenpflanzen überhaupt ist. Nämlich, die hat ja teilweise schon im Februar ihre Blüten, ihre kleinen kugeligen gelben Blüten und tolle Insektenweide. Denn für die Insekten und für die Bienen ist im Sommer ja meistens genügend Nahrung da. Aber was ist an den Rändern? Was ist da mit dem Nahrungsangebot? Und da müssen wir alle viel mehr drauf achten. Sei es drum. Die Kornellkirsche hat ja auch sonst noch viele andere tolle Aspekte. Sie bekommt eine sehr schöne rötliche Laubfärbung und sie hat Früchte. Und aus diesen Früchten, die mögen nicht nur die Amseln und andere Vögel, kann man wunderbar Gelee oder auch Saft herstellen. Ist zwar eine mühselige Geschichte, schmeckt aber richtig lecker.
Wenn es ums Genießen geht, dann ist Martina die richtige Ansprechpartnerin.
Ja, also wenn mir jemand die Früchte pflückt und zuliefert, dann koche ich da auch gerne Gelee draus.
Vielleicht wäre ja, Martina, für dich auch noch etwas die Aronia-Beere, Aronia melanocarpa. Das ist ja etwas einfacher. Auch da kannst du wunderbar Gelee und Saft von kochen. Man nimmt das ja auch von Färben, von anderen obstlichen Dingen, die man so fabrizieren kann. Und auch da hast du die Wohlfahrtswirkung für die Insekten. Hast eine tolle Herbstfärbung, kann man wunderbar schneiden. Mir fällt jetzt so die Sorte Hugin ein. Und wie gesagt, freie Radikalenfänger, Vitamin C ohne Ende. Also so ein richtiger, na, neudeutsch gesagt, Booster für die Gesundheit.
Die Frage ist wieder, verträgt sie Halbschatten?
Ja, so Halbschatten verträgt sie, aber je sonniger sie steht, desto besser färben natürlich auch oder hat sie auch die Früchte. Aber Halbschatten schafft sie auch noch.
Gut, im Geiste wird jetzt schon der Standort ausgewählt. So schätze ich das hier bei Martina ein. Aber was mich nochmal interessieren würde, Annette, wir sprechen ja die ganze Zeit darüber, dass die Pflanzen die Blattfarbe verändern. Also das ist alles grün und später wird es dann gelblich, rötlich. Wie funktioniert das eigentlich? Woran liegt das?
Also die Frage ist eigentlich, woher wissen die Bäume und Pflanzen, dass der Herbst beginnt? Ja, so kann man es ja salopp sagen. Ja, also die Temperaturen sinken, das Tageslicht lässt nach, die Tage werden kürzer und das genetische Programm der Pflanze sagt, oha, jetzt muss ich etwas für den Winter tun. Was der Bär mit seiner Fettschicht macht, damit er in die Höhle verschwindet, machen die Bäume ja anders. Also die setzen ihre Photosynthese zurück. Das ist der Prozess, bei dem die Pflanzen aus dem Kohlendioxid der Luft und Wasser Sauerstoff und Zucker entwickeln. Das ist ja eines der ganz, ganz wichtigen Lehrsätze, die wir in unserem Leben haben, das Gesetz der Photosynthese. Und diese Umwandlung gelingt dank des grünen Chlorophylls. Der überlagert dieser Stoff, diese Chlorophyllstoffe, es gibt mehrere, überlagern ja andere Farbstoffe. Und wenn das eben soweit ist, dann kommen diese anderen Stoffe zum Tragen. Das sind die Anthocyane, das sind die rötlichen Blattfarbstoffe, da gibt es auch mehrere. Es gibt die gelben und die Carotinoide und die Zanktophylle.
Gut, also der Baum oder das Gehölz oder wer auch immer weiß, es wird jetzt bedrohlich so ein bisschen, die Sonne lässt nach, ich brauche alles, was ich noch habe, eigentlich für den Winter, um da zu überstehen und ziehe alles nach und nach raus und speichere das dann ein und ganz am Ende purzeln dann die braunen Blätter von den Gehölzen und Bäumen.
Ja, ganz genau. Das ist dann sozusagen der postmortale Begriff, den man dafür wählt, wenn die Blätter einfach braun werden und dann runterfallen. Aber diese Einspeicherung ist natürlich immer dafür da, also immer wieder dieses evolutionstechnische Gedankengut im Sinne haben, dass die Bäume für den nächsten Jahr natürlich einlagern. Ne? Also ihre Speicherstoffe einlagern, damit sie am nächsten Jahr dann aus den Speicherorganen wie Stämme, wie die Äste, wie den Wurzeln wieder loslegen können und weiter ihre Knospen schieben können.
Ja, dann haben wir auch diese Frage geklärt und wissen jetzt, warum die Blätter so bunt verfärben.
Ja, der Winter, ich bin gerade so ein bisschen hängen geblieben. Jeder, der mich kennt und immer, wenn es um Herbst und Winter geht, und ich habe es ja vorhin auch gesagt, so Herbst ist noch schön, aber Winter ist so dunkel. Und jetzt hast du gerade so was Schönes gesagt, die Pflanzen und die Bäume ziehen sich zurück, um Kraft fürs nächste Jahr zu sammeln. Vielleicht ist das der Dreh, wie man an den Winter herangehen kann.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist ja eine Zeit eigentlich mit mehr Ruhe, so sollte sie zumindest sein, für neue Ideen sammeln. Ich kenne viele Menschen, die ihre Pflanzenkataloge durchforsten, Sachen bestellen, überlegen, wie kreativ sie im nächsten Jahr wieder loslegen. Und wenn ich das so persönlich sagen darf, ich finde einfach auch, der Wechsel der Jahreszeiten ist für mich unabdingbar. Ich möchte nirgends irgendwo legen, wo ich nur eine Jahreszeit habe. Ich finde gerade, dieser Wechsel hat auch was Reizvolles. Und es hat auch was Reizvolles, bei Raureif draußen zu sein. Und ich habe ein Erlebnis aus einem Garten hinter Augsburg. Da stand eine Mispel, eine echte, und die hat ja diese wunderbaren Früchte. Und es war eine besondere Nacht, eine Raureifnacht mit einer sehr, sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Und am Morgen habe ich rausgeschaut und habe gesehen, dass diese Pflanze Eisnadeln gebildet hatte an den Zweigen und auch an den Früchten. Und dann kam die Sonne, ich bin reingesprungen, habe den Fotoapparat geholt und dann sah man, wie durch die Sonne diese Eisstäbe plötzlich absprangen. Und das gab einen Ton. Ich bin jetzt sonst nicht so romantisch veranlagt, aber das war ein magischer Moment. Und sowas erlebe ich nur im Winter.
Martina, solche Momente müssen wir dann auch mal erleben, was mit der Kamera nachts oder am Tage, wenn es richtig kalt ist, draußen zu sein.
Willkommen bei Alles Möhre oder was, Ihr Gartenkunst-Philosophie-Podcast.
Ja, das gehört mit dazu, finde ich. Ne? Also auch mal ein bisschen weiterzudenken. Ja, Annette, ganz herzlichen Dank, dass du uns so viel erzählt hast über die tollen Herbstfärber. Und Martina und ich, wir freuen uns jetzt schon auf die dunklere und dann vielleicht auch etwas kältere Jahreszeit und blicken dann auch ganz freudig in den Frühling hinein. Also nochmal, toll, dass wir da sein durften hier bei dir, bei der Gärtnerei hier in Hameln.
Herzlichen Dank für euer Kommen und immer wieder gerne.
So, das war der Gartenpodcast Alles Möhre oder was. Heute die Folge rund um fantastische Herbstfärber. Und Martina hat bestimmt auch noch was zu sagen.
Ich habe in der Regel immer irgendwas zu sagen. Genau, wir haben ja heute schon so viel über den Herbst gesprochen. Und wenn ihr dann eure Gartenarbeit erledigt habt, dann habt ihr euch ja auch eine kleine Pause verdient. Und dann könnt ihr euch natürlich ein Buch schnappen und aufs Sofa setzen. Und Leseinspiration, die gibt es im Podcast Eat, Read, Sleep. Nach einer literarischen Vorspeise servieren Katharina Marenholz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert aktuelle Neuerscheinungen und Lieblingsbücher. Und für die Bestseller-Challenge, da lesen sie sich dann auch durch die Titel der aktuellen Top 10. Dazu gibt es Interviews mit Büchermenschen. Eat, Read, Sleep findet ihr natürlich auch wie uns, wie Alles Möhre oder was in der ARD Audiothek.
Und wie immer gilt, wenn ihr Gartenfragen habt, schickt uns gerne eine Mail an garten@ndr.de und über ein Abo, Martina, freuen wir uns natürlich.
Immer.
Gerne. Ja, es verabschieden sich Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und am Ende darf ich nochmal oder willst du mal?
Nein, Ralf, du kannst es einfach am besten.
Dann wünschen wir euch wie immer am Ende viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.